Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Liebe Grüße auch von meiner Familie aus Beatenberg. Die konnten nicht mitkommen heute, weil die haben selber Einsatz in der Kirche bei uns. Aber liebe Grüße vom Berg. Genau. War ein bisschen früh heute Morgen, aber dafür war ich gestern noch Skifahren und vielleicht heute Nachmittag auch noch schnell. Es hat Vor- und Nachteile, in Beatenberg zu wohnen. Genau. Wie manche von euch wissen, arbeite ich ja 50% im Credo. Credo ist ein christliches Freizeithaus und wir machen Freizeiten für Kinder, für Teenies, ich sage mal von 0 bis 80 Jahren, auch für Erwachsene. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Kinderfreizeit. Da ist das Credo manchmal rappelvoll, bis 100 Kids und Teens sind dann da dort und gefühlt sind überall Kinder. Und die sind dauernd am Essen, also die haben immer was Süßes in den Händen und so. Also wenn ihr Kinder habt oder Enkel oder was auch immer, also so ein Kindercamp im Credo wäre doch mal was. Frühling, Sommer, Herbst, wir haben immer was dabei mit Action. Auch Sportcamps machen wir, Fußball, Uni-Hockey und so weiter. Dann machen wir aber auch für Erwachsene was mit ein bisschen Action, ein bisschen mehr Action, bis viel Action. Also ist für jeden was dabei, auch Winter und Sommer. Auch hier ein Bild von mir, wenn ihr denkt, der lacht da ein bisschen angespannt, dann hat das seine Gründe. Das seht ihr hier, mein rechter Fuß dort und im rechten Bild sieht man, man sieht es nicht gut, es sind drei rote Punkte irgendwo in der Wand. Aber wisst ihr, auch das ist eine Frage der Perspektive. Weil ich sage immer, ab 10 Metern Höhe spielt es gar keine Rolle mehr. Ob du 10 Meter runterfällst oder 500, das Ergebnis ist dasselbe. Bei 500 hast du noch die Möglichkeit, ein Gebet zu sprechen, währenddem du fällst. Aber eine Frage der Perspektive, genau. Und dann noch eine kleine Werbung. Wir machen, oder ich mache eine Motorradfreizeit, gell, Erich, er ist hier. Er war auch dabei und ist wieder dabei, sehr schön. Also wenn du jemanden kennst, der Motorrad fährt, dann ja, sag ihm vom Credo. Die Motorradfreizeit findet statt direkt nach Pfingsten. Und wir machen da Touren im Berner Oberland, aber auch im Engadin. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich kenne jemanden, aber der will nichts zu tun haben mit Kirche, umso besser, gib ihm einen Flyer, lad ihn ein, denn Motorradfahren ist für jeden was. Also, kleiner Werbeblock fürs Credo. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo in einer Felswand oder so, würde mich freuen. Genau. Eine Frage der Perspektive. Ich habe ja ein Glas. Das ist halb leer oder halb voll? Was würdet ihr sagen? Positiv halb voll, genau, halb voll. Ja, wir sehen das gleiche Glas, aber ich würde wetten, wir kommen nicht alle zum selben Schluss. Ist vielleicht auch ein bisschen abhängig, was drin ist. Jetzt ist Wasser drin. Aber da ich ein hoffnungsloser Optimist bin, sagt zumindest meine Frau, sehe ich das Glas eher halb voll. Aber es hängt vom Blickwinkel ab, eine Frage der Perspektive. Und diese ist wiederum beeinflusst von unserer Herkunftsfamilie, von unserem Charakter, von unserem Lebensstil. Und diese Dinge, kurz zusammengefasst, gibt die Art, wie du Dinge anschaust, wie du Dinge interpretierst in deinem Leben. Und auch hier, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Wer sieht alles eine alte Frau, die so nach vorne schaut? Einige. Und gibt es noch eine junge Frau, die so nach hinten blickt? Ja, mit etwas Üben kann man auch switchen zwischen den Bildern, aber ein und dasselbe Bild, wieder unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie wir eine Situation, wie wir Lebensumstände wahrnehmen, wie wir etwas deuten, das ist entscheidend. Denn es beeinflusst unser Denken, es beeinflusst unser Fühlen und am Schluss auch unser Handeln. Und wisst ihr, die letzten zwei Jahre haben wir das sehr gut beobachten können, denn ja, zuerst ist die Aktion, sagt man, und dann die Lektion, oder? Wir dürfen ja vielleicht auch etwas lernen aus diesen letzten zwei Jahren. Und ich habe so wie zwei verschiedene Pole wahrgenommen. Manche sahen die Maßnahmen vom Bundesrat als zu hart, viel zu hart. Freiheit wird eingeschränkt, andere aber sagen, die Maßnahmen sind zu weich. Die sind genau auf dieser Seite. Da gab es wie zwei Pole. Und der Vorteil ist, wenn man im Credo arbeitet, da kommt so die ganze Christenheit kommt zu uns. Und ich habe so beobachtet, es gibt wirklich wie zwei Lager. Da haben manche gesagt, hey, das ist Endzeit, absolute Endzeit. Verschwörung, Krise, Trübsalzeit waren so die Worte. Die andere Seite sagte, hey, Erweckung, Menschen sind offen, Chancen, eine Krise ist eine Chance. Da gab es wie so zwei Pole, natürlich nicht nur schwarz und weiß. Viele waren irgendwo mittendrin, doch teilweise gab es diese zwei Meinungen in der gleichen Kirche, ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch in der gleichen Familie und in den gleichen Ehen. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und hier ein großer Respekt und ein Dankeschön an alle Gemeindeleitungen und Pastoren, wie ihr da diese letzten zwei Jahre gemanagt habt. Das war sicher nicht einfach, ihr habt das souverän gemacht. Aber irgendwie ist es schon speziell. Es war die gleiche Zeit, es ist auch jetzt die gleiche Zeit, die gleichen Bestimmungen vom Bund, aber Menschen kommen auf unterschiedliche Schlüsse. Wie kommt das? Das hat eben mit unserer Perspektive zu tun oder mit unserer innersten Herzenshaltung. Und ich weiß jetzt nicht, wie du über all das denkst, was da heutzutage gerade abgeht auf unserer Kugel. Jetzt auch mit dem Krieg in Russland, Ukraine. Ja, wir kommen von einer Krise, wir gehen in eine Krise. Also ist schon speziell und ich kann auch verstehen, wenn es dir etwas Angst macht oder dich beunruhigt. Denn das Ganze ist ja auch nicht nur einfach. Zum Beispiel wir vom Credo, wir hatten im zweiten Lockdown, wir hatten ein halbes Jahr geschlossen. Wir haben keinen einzigen Gast gehabt. Dort, wo überall Kinder rumschreien oder Erwachsenenfreizeiten, die schreien manchmal auch am Berg, war einfach leer, war nichts. Keine Bibelarbeiten, keine Skitouren, einfach nichts. Es ist eine herausfordernde Zeit, doch was das alles mit dir macht, hängt von deiner Perspektive ab. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, vielleicht für dich auch eine neue Perspektive einzunehmen, aber sicher eine ganz bestimmte. Denn wie gesagt, wie wir eine Situation für uns deuten, das beeinflusst unser ganzes Leben. Es beeinflusst dein ganzes Leben. Alfred Adler, der Gründer der Individualpsychologie, sagt, nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Also nicht das, was wir erleben, nicht unser Umfeld, nicht das, was der Mensch auf die Welt bringt, bestimmt uns, sondern die Schlüsse, die du daraus ziehst, das, was du daraus machst, bestimmt dich. Und in der Bibel lesen wir jetzt eine Geschichte, die uns das sehr, sehr gut veranschaulicht. Wir Menschen, wir können ein und dasselbe erleben, aber komplett gegensätzliche Schlüsse daraus ziehen. Und zwar steht die Geschichte im 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Keine Angst, wir lesen nicht die ganzen Kapitel, aber Teile davon. Es ist die Geschichte der 12 Kundschafter. Vielen von euch ein Begriff, aber folgende Situation: Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Auf wundersame Weise hat er es durch das Schilfmeer geführt und das feindliche Heer vom Pharao hat er vernichtet. Also das Volk Israel hat Wunder um Wunder erlebt mit Gott. Dann waren sie in der Wüste. Gott hat das Volk versorgt mit Nahrung, mit Kleidung, Essen, Trinken, einfach allem. Und Gott hat sie jetzt das ganze Volk bis an die Grenze des Landes Kanaans geführt. Das Land Kanaan ist das verheißene Land, das Gott dem Volk Israel versprochen hat, es ihnen zu schenken. Das besteht schon lange, seit Abraham gibt es diese Prophezeiung. Und jetzt steht das ganze Volk an dieser Grenze. Das ist die Situation. Und dann lesen wir in 4. Mose 13, 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollte er aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. Etwas, was ich oft überlesen habe bis jetzt, ist, dass diese Männer hier, die ausgesandt wurden, das waren ja nicht irgendwelche Leute, die da gerade rumstanden. Oder so wie in der Schweizer Armee. Wenn du da rumstehst, bist du sofort Freiwilliger und musst irgendwas erledigen, was niemand machen will. Nein, sie werden mit Fürsten betitelt. Das waren angesehene Leute, das waren angesehene Männer, die hatten was zu sagen. Also die hatten sich auch bewährt, die hatten eine gewisse Stellung in der Kirche oder in der Gemeinde, im Land. Heute wären das wahrscheinlich Leute wie du, im Leitungsteam oder so, die da gehen müssen in das ferne Land. Und diese Männer, die werden jetzt eigentlich einfach auf gut Glück losgesandt, so geht mal schauen, was da läuft. Nein, sie kriegen einen richtigen Spionageauftrag. Sie sollen schauen, wie stark sind da die Stadtmauern, wie militärisch gut bewaffnet ist dieses Land und wie gut sind die Früchte in diesem Land. Sie kriegen einen Spionageauftrag. Dann nach 40 Tagen, nach langen 40 Tagen, kommen alle 12 zurück und erzählen von diesem Land. Ich lese Vers 27. Und sie erzählen ihm und dem ganzen Volk, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Stellt euch mal die Situation vor. Ein ganzes Volk steht an dieser Grenze und wartet gespannt, bis diese 12 zurückkommen. Und dann kommen sie endlich nach 40 langen Tagen und sie, alle sind, da war jeder da, von Baby bis zur Großmutter, jeder wollte hören, was diese 12 berichten. Und dann erzählen sie von diesem Land und sagen, hey, es ist ein fruchtbares Land. Es ist ein super Land, da fließt Milch und Honig und das ist seine Frucht. Die Frucht war so groß, sie mussten sie zu zweit tragen und das Volk war begeistert. Die rasteten wahrscheinlich aus vor Freude. Yes, Gott schenkt uns dieses schöne Land. Wie gut ist das denn? So schön. Da war Aufbruchstimmung. Los, nehmen wir dieses Land ein. Denn bis dahin waren sich alle noch einig. Dann sagten aber 10 Kundschafter, allerdings, Moment, ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens. Die Hethiter, die Jebusiter, die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Leute Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Vielleicht kennst du das. Du hast eine neue Idee, ein neues Projekt im Job, in der Gemeinde, in der Familie. Alle Signale sind auf grün. Du freust dich, dein Team oder deine Familie ist voll Aufbruchstimmung. Du spürst Power und Energie. Gehen wir vorwärts und dann kommt das Wort ja aber oder allerdings. Und wisst ihr, das ist wie bei einem Gummiboot, wenn man das Ventil aufmacht, sofort ist alle Energie vernichtet und nichts geht mehr. Der Wind hat gedreht, so auch beim Volk, denn allerdings und ja aber vernichten alles, was vorher gesagt wurde. Wenn jemand aber sagt im Gespräch, hat er alles eliminiert, was vorher gesagt wurde. Die Stimmung hat gedreht, so auch beim Volk, von Aufbruch und Ermutigung zu Entmutigung und Angst. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Doch da fehlen ja noch 2 Kundschafter, nämlich Kaleb und Josua. Die sagen etwas anderes. Die sagen, Kaleb beschwichtigt das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagt, hey, Moment, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr gefallen hat an uns, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Krass. Das ist eine total andere Einstellung. 180 Grad anders zu diesen 10, diese 2. 12 Männer sahen und erlebten exakt dasselbe. Sie haben die gleichen Erfahrungen gemacht in diesem Land, doch sie zogen gegensätzliche Schlüsse. 10 sahen überall Riesen, überall. Also jedes Baby war riesig. Jedes Kleinkind hatte ein Schwert. Sie sahen überall befestigte Städte, ein Land, das seine Bewohner frisst. Sie sind viel stärker als wir, war ihre Meinung. Und die Sicht auf sich selber ist auch spannend. Von sich selber dachten sie, wir sind kleine Heuschrecken. Und ihr Gottesbild war, ihre Herzenshaltung war, Gott will, dass wir sterben. Kapitel 14 könnt ihr nachlesen. Er meint es nicht gut mit uns. Wären wir doch in Ägypten geblieben, dort war alles viel, viel besser. Nicht Gott und seine Zusagen bestimmten ihr Denken und Handeln, sondern Angst, die Lebensumstände und menschliche Möglichkeiten. Doch Kaleb und Josua, die hatten eine ganz andere Herzenshaltung. Sie sagen, das Land, hey Moment, das Land ist sehr gut. Wo ist das Problem? Riesen, wo seht ihr Riesen? Sie sagen von diesen angeblichen Riesen, unser Brot werden sie sein. Also wo sind diese Riesen? Kaleb und Josua, schauten auf Gott. Sie schauten auf seine Macht, auf seine Verheißungen und sie orientierten sich an ihm. Ihr Blick war fest auf Gott gerichtet und nicht auf die Umstände. Und das gibt eine ganz andere Art von Glaubensleben. Voller Mut, voller Kraft, Hoffnung und Freude. Und wisst ihr, ich möchte genau hier im Jahr 2022 diese Einstellung haben im Herzen, wie Kaleb und Josua sie hatte. Der Herr ist mit uns. Wer sollte gegen uns sein? Doch ja, gerade die letzten 2 Jahre, die entlarven doch ein bisschen unser Denken, oder? Besonders bei uns Christen hier im reichen Westen. Wie steht es denn wirklich um unser Vertrauen in Jesus? Wo machen wir unser Leben wirklich fest? Am Blut Jesu? An Gott? Oder eben doch an unseren Traditionen, unseren Gewohnheiten? Oder wie viele der Gesellschaft am Materialismus und Reichtum? Das ist ein bisschen wie bei einer Senftube. Unter Druck kommt raus, was in uns ist. Bei Senf ist es Senf, hoffentlich. Und bei uns? Unter Druck kommt raus, was wirklich in dir ist. Wisst ihr, das ist das Schöne, wenn man manchmal so am Klettersteig ist und die Leute ans Limit kommen, da können sie nichts mehr spielen. Dann fallen alle Masken und dann sind sie so, wie sie wirklich sind. Da wird unsere innerste Herzenshaltung sichtbar unter Druck. Liegt unser Fokus auf Jesus oder liegt es eben doch auf mir, dass es mir gut geht? Vor einiger Zeit sagte mir ein Christ, hoffentlich wird das Leben bald wieder normal. Normal, fragte ich zurück. Wessen Normalität meinst du? Die des afrikanischen Kindes, das heute an Hunger stirbt? Oder die des nordkoreanischen Christen, der heute misshandelt wird? Was ist schon normal? Oder unsere Normalität, dass wir wieder ruhig in die Ferien fahren können und uns die Bäuche vollschlagen? Was ist schon normal? Der Einzige, der auf diesem Planet etwas zum Guten verändern kann, ist Jesus Christus. Der Allereinzige. Ich glaube, das sehen wir auch jetzt wieder in dieser Krise. Der Mensch will keinen Frieden. Der Mensch will einfach mehr. Der Mensch will keinen Frieden. Doch wenn Menschen Jesus Christus kennenlernen, es verändert alles. Es verändert das Herz, das Leben. Es gibt eine neue Kreatur. Und die Einzigen auf diesem Planeten, die voller Zuversicht in eine Zukunft gehen können, sind wir Christen. Denn egal, was kommt, ganz egal, was kommt, das Schönste kommt noch. Egal, wie stark der Feind zu scheinen mag, Gott ist größer und Jesus ist Sieger. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist Kolosser 2,15. Er, Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Beachtet mal die Zeit vor mir. Das ist passiert. Vergangenheit. Christus ist Sieger. Ein für alle Mal. Und es ist so wichtig, an was halten wir uns fest? Auf was schauen wir? Wir haben einen Gott der Ermutigung, einen Gott des Sieges, der Liebe und der Annahme. Einen souveränen Gott. Er hat alles im Griff. Auch im Jahr 2022, Christus hat gesiegt. Und wenn du wissen willst, wer dieser Christus ist, lies Kolosser Kapitel 1 und staune, wer dieser Jesus ist. Und wir können uns entscheiden, wie die 10 Kundschafter, auf die Umstände, die Probleme, die Riesen zu schauen oder wie Kaleb und Josua auf Gott und seine Möglichkeiten und seine Kraft. Lasst uns nicht auf die Umstände schauen, sondern lasst uns ganz neu unseren Blick auf Jesus richten. Unser Fokus auf Jesus richten. Und wir haben einen Gott, der Einheit liebt unter seinen Kindern. Gott wünscht sich Einheit, aber nicht Einheitlichkeit. Wir müssen nicht alle gleich sein. Gleiche Frisur, gleiche Kleider, gleiche Musik mögen. Nein, wir sind keine Monokultur, sondern Gottes Volk ist so wunderbar. Es ist so vielfältig. Im Credo kommen manchmal Missionskonferenzen, das ist so schön. Wenn du beten kannst mit Menschen aus Indien, aus Afrika, aus Spanien, Italien, es ist so schön, du bist Geschwister. Das ist etwas Wunderbares. Gottes Volk ist farbig wie eine Blumenwiese. Und ich bin etwas erschrocken, wie schnell es zu einer Spaltung kommt in der Gesellschaft Und wie schnell es auch zu einer Spaltung kommt in der Kirche. Wie es einen Riss gibt in der Kirche. Und ich habe mir wirklich überlegt, was machen wir hier in der Schweiz, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt? Sind wir bereit, füreinander einzustehen, miteinander zu gehen? Denn wir gehören zu einem anderen Reich. Wir gehören zu Gottes Volk. Und durch das Blut Jesu dürfen wir Gottes Kinder sein. Und dieser Riss, der darf nicht durch die Kirche gehen. Epheser 4, 4 bis 6. Ein Leib, ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen und in allen. Also wie viele Kirchen gibt es? Eine. Seine. Und in dieser Kirche ist jeder willkommen. Jeder. Ob dick, ob dünn, ob schwarz, ob weiß, ob reich, ob arm, ob was auch immer, ist mir egal. Jeder ist willkommen. Jeder. Wieso? Weil wir auftragsorientiert leben und nicht problemorientiert. Wisst ihr, Probleme, Riesen, die uns bedrohen, die gab es immer, die wird es immer geben, bis Jesus wiederkommt. Aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist es, den Menschen die beste Nachricht zu bringen, die es gibt. Jesus lebt. Jesus lebt. Und es gibt wahren Frieden, wahre Vergebung, wahres Leben, die nicht an irgendwelche Umstände gebunden sind, sondern alleine an das Blut Jesu. Und das ist so entscheidend, denn unsere Herzenshaltung, die ist ansteckender wie jedes Virus. Das Volk Israel, das lässt sich damals von der Meinung der 10 Kundschafter anstecken. Und das ganze Volk sah plötzlich nur noch Probleme, nur noch Riesen, nur noch starke Krieger. Sie hielten sich nicht mehr an den Auftrag Gottes. Sie vergaßen, was sie alles erlebt hatten mit Gott, all die Wunder. Sie vergaßen den Auftrag von Gott. Sie sahen nur noch Probleme. Sie waren problemorientiert unterwegs. Sie sahen die Macht Gottes nicht mehr. Ich frage mich manchmal wirklich, auf was schauen wir? Aufs Virus oder Jesus? Auf Maßnahmen oder Chancen? Auf Probleme oder den Auftrag? Sind wir entmutiger oder ermutiger? Stehe ich bei den 10 Kundschaftern oder stehe ich bei Kaleb und Josua? Und ich weiß nicht, wo du stehen möchtest. Und vielleicht bist du auch hier oder hörst zu und siehst dich als kleine Heuschrecke im Moment, umgeben von Riesen in deinem Leben. Und es gibt so Riesen in unserem Leben. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie diese junge Frau auf dem Bild. Es ist eine einfache kleine junge Frau. Und ich glaube nicht, wenn wir sie fragen würden, dass sie sich als enorm stark sieht oder als Held. Die betet in ihrem Zimmer und sie ist ja selber auch nicht stark, sondern sie ist einfach eine einfache junge Frau, die betet. Doch die Wahrheit, die seht ihr im Spiegel. Jesus ist mit ihr, die ganze Macht des Himmels ist mit ihr. Wir haben doch oft so ein verzerrtes Bild der Realität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so oft auf dieses Irdische fixiert und vergesse diese geistliche Realität, dass Christus ist Sieger. Der Herr ist mit uns. Wer sollte gegen uns sein? Es gibt unzählige Beispiele in der Bibel, aber auch von Menschen, die heutzutage mit Jesus unterwegs sind, die zeigen, nicht die Umstände sind wichtig, sondern die Perspektive deiner Herzenshaltung ist entscheidend. Denn die Aufträge, die Gott uns gibt, die sind eigentlich immer unmöglich. Die sind eigentlich immer unmöglich. Nehmen wir nur mal den Missionsauftrag. Matthäus 28, 19 macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, wie soll das gehen? Wem hat er das gesagt? Ein paar Jüngern hat er das gesagt. Er hat gesagt, hey Jungs, jetzt macht mal die ganze Kugel hier zu Christen. Ja, wie soll das gehen? Ein Riesenauftrag, oder? Also unmöglich. Die Aufträge, die Gott uns gibt, sie sind menschlich unmöglich, weil Gott ist keine Firma. Von einer Firma kriegst du menschlich machbare Aufträge. Für das hast du eine Ausbildung gemacht. Von Gott kriegst du eben göttliche Aufträge. Für das brauchst du eben ihn, seine Kraft und seine Macht. Für das brauchst du den Möglichmacher. Alleine geht es nicht. Und wir Menschen, wir sind schon speziell. Wir reagieren immer genau gleich, wie die Jünger. Wir reagieren immer genau gleich. Wir kriegen einen Auftrag von Gott. Was tun wir? Wir schauen auf das, was wir haben, auf das, was wir können. Wir schauen auf unsere Ressourcen, oder besser gesagt, wir schauen auf unseren Mangel. anstatt zu glauben und zu gehen, vorwärts zu gehen. Matthäus 14, die Speisung der 5000. Jesus spricht zu mehreren tausend Menschen. Es wird uns gesagt, Matthäus 14, 5000 Männer und Frauen und Kinder. Dann sagt Jesus den Jüngern, schaut mal, dass die da zu essen kriegen. Ja, was machen die Jünger? Die Jünger schauen, was haben wir? Organisieren, was haben wir? 5 Brote, 2 Fische haben sie. Super Erfolg, oder? Mit 5 Broten und 2 Fischen mehrere tausend Leute zu ernähren, ja, das ist jetzt unmöglich. Da kannst du die Bilanz frisieren, wie du willst. Das funktioniert einfach nicht. Und dann, was machen sie? Sie sind problemorientiert unterwegs. Sie denken menschlich, sie wollen den Auftrag selber lösen. Da ertappe ich mich immer wieder, wie ich den Auftrag selber lösen will. Sie haben die glorreiche Idee, sie gehen jetzt zum nächsten Markt und kaufen dort Fisch und Brot für mehrere tausend Leute. Das muss ja ein großer Markt sein. Unmöglich, oder? Unmöglich. Sie denken menschlich, anstatt den Auftrag auszuführen, einfach zu gehen. Wie es Gott tun wird, ja, das lassen wir mal sein Problem sein. Bei uns gibt 5 und 2 7. Bei Gott gibt 5 und 2 mehrere tausend. Gott ist eben Gott. Und ich möchte euch ein Zitat von einem Mann aus unserer Zeit vorlesen. Manche von euch kennen ihn. Nick Vujicic, es ist auf Englisch, ich übersetze es euch. Er sagt, ich habe die Wahl, wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe, oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Und das sagt dieser Mann hier, ein Mann, der weder Arme noch Beine hat. Aber das Wenige, das er hat, stellt er Gott voll zur Verfügung. Und wisst ihr, Gott tut so viel durch diesen Nick. Gott tut so viel mehr dazu, wie seine Arme und seine Beine, denn er erreicht Tausende, ja wahrscheinlich Hunderttausende Menschen mit dem Evangelium. Und Nick Vujicic ist ein lebendiges Beispiel, was passiert, wenn ein Mensch nicht auf die Umstände schaut, sondern auf Gottes Verheißungen und sein Leben voll von Gott geprägt ist. Und ich weiß nicht, was zwischen dir und Gott steht, wie deine Riesen heißen in deinem Leben, dass du dich immer wieder siehst wie eine kleine Heuschrecke. Vielleicht ist es die Situation in der Ehe oder mit den Kindern, vielleicht Arbeitssituation, finanzielle Sorgen, Gesundheit. Vielleicht bist du einsam. Wisst ihr, wir können einsam sein, wenn wir auch 1000 Facebook-Kontakte haben. Eine Sucht, die dich nicht loslässt. Angst vor der Zukunft, das kommt auf mich zu. Oder auch aus der Vergangenheit etwas, was dich nicht in Ruhe lässt. Vielleicht aus den letzten 2 Jahren, wo du gemerkt hast, du hast Leute verletzt oder Leute haben dich verletzt. Ich weiß nicht, was zwischen dir und Gott steht. Und ich muss euch gestehen, ich selber, ich komme immer wieder an meine Grenzen. Immer wieder. Ich werde immer wieder herausgefordert. Immer wieder denke ich mal, so, am liebsten würde ich alles hinschmeißen und aufgeben. Es hat doch keinen Sinn. Oft stehe ich vor einer Mauer, wo ich nicht weiß, wie ich sie bezwingen soll. Doch Gott ist ein lebendiger Gott, der für dich und mit dir kämpft. Er lässt dich nicht allein. Er ist hier, er ist bei dir. Zerubbabel, 520 vor Christus, stand auch vor einer menschlich unlösbaren Aufgabe. Dieser Zerubbabel kriegte den Auftrag, den zerstörten Tempel Salomos wieder aufzubauen. Dieser große, mächtige Tempel, der zerstört wurde unter dem König Babylon. Er sollte diesen Tempel wieder aufbauen. Ich weiß nicht mal, ob dieser Zerubbabel Maurer, Architekt oder was auch immer war. Aber er kriegte diesen Auftrag. Doch wie sollte das gehen? Es gab zu wenig Arbeit, es gab zu wenig Fachpersonal, es gab zu wenig Material und da gab es noch Widerstand und Probleme aus den eigenen Reihen. Also eigentlich nur Riesen, wo man hinsah. Nur Probleme. Angesichts dieser menschlich unlösbaren Aufgabe sah sich Zerubbabel wahrscheinlich auch wie eine kleine Heuschrecke umgeben von Riesen. Die Antwort von Gott an Zerubbabel in diese Situation ist nicht, hey Zerubbabel, stell dich nicht so doof an. Arbeite einfach ein bisschen mehr. Steh früher auf, arbeite am Abend länger, dann passt das schon. Nein. Die Antwort von Gott steht in Zacharia 4,6 und die haut dich um. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und das ist der Unterschied. Was sagt Gott, Zerubabel? Hey, wechsle die Perspektive. Schau nicht auf die Probleme. Schau nicht auf das, was du tun sollst, sondern schau auf mich. Ich werde es tun durch dich. Und rechne nicht mit menschlichen Möglichkeiten, sondern mit meiner Kraft. Und Gott sagt in deine Baustelle, in deinem Leben, in deine Mauer, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Und Gott tut es durch seinen Geist. Corrie ten Boom, kennen manche von euch, war eine niederländische Christin und Judenretterin, die während dem Zweiten Weltkrieg in KZ Ravensbrück eingesperrt war. Ihre Schwester ist dort auch gestorben. Und sie sagt, manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet, nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Und sie sagt weiter, auf unserer Seite sind mehr und stärker als bei denen, die gegen uns sind, ein mächtiger hoher Priester und Legionen von Engeln. Und das sagt jemand, der in einer Situation ist, die auswegloser nicht sein kann. Sie war im KZ, der Willkür der Nazis schutzlos ausgeliefert, umgeben von Tod, Folter, misshandelt. Und ist ihr so, Menschen beeindrucken mich. Sie beeindrucken mich. Corrie ten Boom, die hatte definitiv weniger als 5 Brote und 2 Fische im KZ der Nazis. Sie hatte nichts. Und diese Frau bezeugt, dass Gott für ihr tägliches Leben sorgt. Unglaublich krass. Und diese Frau sieht im größten Elend die wahren Machtverhältnisse. Der Feind scheint stark. Der Feind scheint groß. Er sät Tod und Verderben. Doch die Wahrheit ist, Christus ist größer. Und Christus ist Sieger. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Philipper 2, 5 bis 10. Jedes Knie, wie sie auch alle heißen. Von Nebukadnezar über Cäsar, über Nero, über Putin, über Trump, egal wie sie heißen, die Großen und Mächtigen dieser Welt. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und das Besondere an Corrie war nicht ihre Kraft. Es war die Kraft, die in ihr ist. Und das Besondere an ihr war ihre Perspektive, ihre Herzenshaltung. Voll auf den Auftrag, voll auf Jesus. Reich Gottes bauen, egal wie die Umstände sind. Der Herr ist mit uns, wer sollte gegen uns sein? Und für Gott ist jetzt auch dein Problem oder deine Baustelle weder zu groß noch zu klein. Im Psalm 18, Vers 30 lesen wir, denn mit dir, Gott, erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Unser Alltag, unsere Sorgen, unsere Nöte, ja sogar der Feind Satan persönlich sagt immer dasselbe. Er sagt, hey, schau auf deine Mauer in deinem Leben. Schau mal, wie groß die ist, wie breit, wie hoch. Da kommst du nie rüber, nie. Und wisst ihr was? Wir stehen vor dieser Mauer, schauen die Mauer an. Und je länger wir die Mauer anschauen, je größer wird sie. Und wir denken, ja, das ist richtig, hier komme ich nie rüber. Und verzweifeln. Falsche Perspektive. Gott sagt nirgends, schau die Mauer an. Gott sagt nirgends, grüble nächtelang darüber nach, wie du über diese Mauer kommen kannst. Klettere hoch, grab ein Loch durch. Nein, er sagt, überspringe mit mir zusammen die Mauer. Mit und durch ihn. Und Gott sagt es so viele Male in seinem Wort. Nicht durch unsere Kraft, durch seine Kraft. Immer und immer wieder kommt das. Wisst ihr, Gott verspricht uns nirgends, es wird einfach. Das sagt er nirgends. Aber er verspricht uns, Christus ist Sieger. Der Herr ist mit uns, wer sollte gegen uns sein? Und ich muss euch gestehen, oft bin ich selber in meinem Alltag wie diese 10 Kundschafter unterwegs. Doch ich möchte ein Herz haben wie Kaleb und Josua, wie Zerubabel, wie Nick Vujicic, wie Corrie ten Boom und wie sie alle heißen. Und wisst ihr, Gott ist immer noch genau dasselbe, wie damals und heute und in Ewigkeit. Gott ist immer dasselbe. Und wenn es dir jetzt ähnlich geht, dann lasst uns doch das sichtbar machen. Unsere Riesen ans Kreuz bringen. Unsere persönliche Mauer überspringen. Lasst uns sichtbar eine neue Herzenshaltung einnehmen. Unseren Blick neu voll auf Jesus richten. Und alles, was zwischen uns und Jesus steht, ans Kreuz bringen. Und ich habe dafür symbolisch Steine mitgebracht aus dem Berner Oberland. Die liegen hier vorne und hier vorne. Ich wollte noch eine Gartenmauer machen, aber es ging nicht. Nee. Ich habe Steine mitgebracht und die stehen symbolisch für deinen Riesen. Und wir hören jetzt dann ein Lied. Und ich bitte dich einfach während diesem Lied völlig unkompliziert aufzustehen, dir einen Stein zu schnappen, ihn zu benennen mit deinem Riesen oder deiner Mauer. Ganz egal, was da draufsteht, das weißt nur du und Gott. Und dann bring ihn dort zum Kreuz. Bring ihn dort zum Kreuz und lass ihn dort unten liegen. Und nimm das Zeug nicht wieder nach Hause, sondern lass es dort liegen. Und ich habe auch noch so Herzen mitgebracht aus Stein. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, der redet die ganze Zeit von diesem Jesus. Ich kenne den gar nicht. Dann darf ich dich bitten und einladen, zu Jesus zu kommen, ein Kind Gottes zu werden. Und du darfst einfach aufstehen und symbolisch dein Herz ans Kreuz legen und sagen, Herr, hier bin ich, mit all meinem Schrott, mit all meinen Baustellen, sei mein Herr und König. Dann darfst du dein Herz an das Kreuz bringen. Wir werden jetzt das Lied hören und im Anschluss bete ich noch. Ja, Jesus, Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für den Tag und ich danke dir für jeden einzelnen Stein, der dort liegt. Und du siehst, Herr, wie unsere Riesen heissen in unserem Herz, wie unsere Mauern heissen. Und ich danke dir, dürfen wir sie dir bringen. Und ja, danke, dass du uns darüber bringst, dass du die Riesen wegnimmst aus unserem Leben oder uns fähig machst, sie zu bezwingen mit dir zusammen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir das Zeug hier lassen. Also das Zeug bei dir lassen. Dass du vergisst, wo wir denken, wir können uns selber nicht vergeben. Wo du Kraft schenkst, wo wir mutlos und kraftlos sind. Wo du Perspektiven schenkst, wo wir nicht mehr weiter sehen. Ja, wo du neue Freude, neue Lebensmut schenkst, ganz egal, wie die Umstände sind, Herr. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der da führen ist und etwas angelegt hat. Und ich gebe das alles dir, Herr. Und ich breche dir im Namen Jesus die Macht von den Sachen, die dort liegen, über uns Einzelnen. Deine Kinder, Herr. Wir sind freie Kinder von dir. Und wir dürfen vorwärts gehen im Wissen. Du hast alles im Griff. Und du kommst wieder, Jesus. Und auf das freue ich mich. Danke, Herr. Amen.